Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast, heute mit Toyga Cina. Toyga ist Managing Director der Rheinwest HR Solutions GmbH. Herzlich willkommen, Toyga.
Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf, liebe
Sie. Ja, Toyga, ich bin ganz gespannt auf dich und möchte mal mit einer Frage sofort einsteigen. Wie würdest du einem Recruiter dich selber, deinen persönlichen Werdegang beschreiben?
Oh, das ist toll. Ich kein klassischer Personaler, der in der HR-Abteilung angefangen hat, sondern da bin ich ganz glücklich und stolz. Ich komme aus dem Banking und der Unternehmensfinanzierung und durfte Unternehmen von innen kennenlernen, in sehr kurzer Zeit das Businessmodell verstehen, um dann zu entscheiden, was machen wir mit diesem Unternehmen. Das heißt, ich würde sagen, der Unterschied zwischen mir und dem klassischen Recruiter ist nicht der Theorieteil, sondern ich habe zuerst alles gelebt und habe das dann in Konzepte gegossen, was ich erlebt habe und gelebt habe. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu den Recruitern und mir.
Mhm. Und was war dein Game-Changer-Moment, um aus diesem, ich sag mal, aus so einer ganz anderen Karriere, aus einem anderen Berufsweg heraus auszubrechen und ins Recruitment, in HR-Solutions zu gehen?
Ich hatte sehr viel Glück in meiner Karriere und hatte ein paar sehr gute Chefs, die mich haben machen lassen. Und ich erinnere mich mit, ich weiß nicht, 24, 25, 26 wurde ich zum Vertriebsleiter befördert und durfte mir habe ein Team geerbt. Die waren alle älter als ich. Mhm. Und das habe ich dann auch sehr erfolgreich geführt und durfte mir ein zusätzliches neues Team für etwas ganz anderes aufbauen und habe dann das mit unserer HR besprochen und habe festgestellt, die haben mich nicht verstanden. Vielleicht habe ich mich auch nicht gut ausgedrückt. Auf jeden Fall wollte ich nicht die geraden Lebensläufe. Ich habe gesagt, ich habe andere Anforderungen. Damals war der Begriff Soft Skill gar nicht so ausgeprägt. Und am Ende des Tages habe ich ein paar Menschen eingestellt, die wären alle nicht durch unsere Prozesse durchgekommen. Zu schlechter Abschluss, gar kein Abschluss und so weiter. Das ist die erfolgreichste Abteilung in dieser Bank geworden. Und hat seine Jahresziele teilweise im zweiten, dritten Quartal erreicht und haben auch den Verlust von anderen Abteilungen ausgeglichen. Und das war der Moment, wo der Vorstand dann auch gesagt hat, weißt du was, ich glaube, wir ändern unsere HR-Prozesse. Und ich habe mir damals vorgenommen, ich werde das irgendwann mal beruflich machen. Also den Einklang Unternehmen, Ziele, Menschen, Charakter und Soft Skills werde ich irgendwann mal für mich zu einem Businessmodell machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und ja, habe ich bis heute nicht bereut.
Also das war für dich der ausschlaggebende Moment, als du gesehen hast, dass deine
Anforderungen oder wie du geschaut hast auf die Menschen zum Riesenerfolg im Team geführt hat.
Ja, genau. Und ich hab in der zweiten Station habe ich bei einem Private Equity und Fonds gearbeitet, klassisch Firmen kaufen, im Wert steigern und verkaufen. Und da darf man so ein bisschen seine eigene Philosophie reinfließen lassen. Und jeder Fonds guckt sich erstmal das Business an, die Produkte und so weiter. Ich habe immer auf das Team geguckt. Und ehrlicherweise habe ich viele Deals abgelehnt, wo das Produkt toll war oder das Unternehmen war toll, aber das Team war schlecht. In keinem Male habe ich diese Ablehnung bereut, weil diese Unternehmen nicht lange überlebt haben. Umgekehrt hatte ich oft ein glückliches Händchen, als ich gesagt habe, das Produkt ist nicht so toll, das Unternehmen ist vielleicht noch nicht so stark, aber das Team ist toll. Nicht nur nett, sondern auch im Sinne von Fähigkeiten und Performance. Und das hat sich jedes Mal ausgezahlt. Und das war nochmal so die letzte oder die fehlende Bestätigung, dass das, was ich vorhab und die Art, wie ich vielleicht arbeite, gar nicht so falsch ist.
Mhm. Wann würdest du sagen, dass das so die mutigsten Entscheidungen in deinem Beruf waren?
Ja. Immer. Mhm. Ich mag Underdog-Stories. Ja, also es gibt ja immer diesen einen Underdog, dem man nichts zutraut und der irgendwas anders macht. Und für mich ist das heute noch, also unsere besten Mitarbeiter sind nicht die klassischen, die man bei uns vermuten würde. Also ein Fußballtrainer, der mit 25, glaube ich, nie länger als ein Jahr bei einem Arbeitgeber war. Wir haben eine Dame, die dreimal erfolgreich zu Ende studiert hat und aufgrund von ihrem Dialekt osteuropäisch, keine Ahnung, nicht durch die Interviews kam, ja, oder man hat gedacht, die können wir mit wenig Gehalt abspeisen. Die macht bei uns Business Analyzing, ja, das heißt, unsere Kunden stellen ihre Businessmodelle auf die Probe und sagen, ist das überhaupt tragbar, was wir hier gerade machen? Und sie kann das innerhalb von einem Workshop, kann sie Handlungsempfehlungen geben, wo Geschäftsführer sagen, wow, wären wir selber nicht drauf gekommen. Ich finde, das ist tatsächlich ein Erfolgsbringer, solche Menschen einzustellen und auch sie zu entdecken zu wollen.
Genau, entdecken zu wollen. Gehen wir nochmal auf deine früheren Erfahrungen zurück, ob das im Sales war, Consulting, Unternehmensführung. Welche dieser Erfahrungen vor deiner Firma heute prägen dich am meisten? Oder spielen am meisten heute rein?
Vertrieb schon. Ich hatte das Glück, ich habe von einem Franzosen Vertrieb gelernt, der, das darf man echt nicht unterschätzen, Franzosen haben es in Deutschland sehr schwer. Natürlich bringen sie einen ganz anderen kulturellen Stolz mit. Ja, die Sprache, auch wenn es charmant ist. Damals in der Bankenwelt, muss ich dir vorstellen, Anfang 2000er, ja, wo Engländer denken, sie sind der Nabel der Welt, wo die deutsche Bankindustrie denkt, sie ist der Nabel der Welt. Und das war eine selbst gegründete Bank. Also mein Vorstand hat diese Bank selber gegründet, war ein Psychologe tatsächlich. Und der hat mir Vertrieb beigebracht, wie ich das nie wieder danach und davor auch nicht gesehen hatte. Es ist nicht dieses klassische Vertrieb. Es ist schon Beziehungsaufbau, Vertrieb, Analyse in einem. Und so arbeiten wir heute noch. Also wenn wir Kundenanfragen haben, natürlich wissen wir, um was es geht, aber im Gespräch entwickelt sich dann etwas, wo wir sagen, das, was der braucht, das ist nicht das, was wir haben, aber wir bauen ihm diese Lösung. Also ich lasse ihn dann, da bin ich Vertriebler, da lasse ich den Kunden ja auch nicht gehen. Dann baue ich ihm diese Lösung. Und das hat mich echt geprägt. Also Menschen verstehen zu wollen, wie die ticken, welche Entscheidungen sie wie treffen, das treibt mich in jeder Lebensphase um, ehrlicherweise.
Und was reizt dich heute in diesen Zeiten an deiner Arbeit, die du dir ja selber aufgebaut hast, selber auch gewählt hast, also ganz neu gewählt hast, was reizt dich da am meisten?
Ich hatte mich 2012 oder so selbstständig gemacht mit einer Beratung. Ich habe zweimal erfolgreich verkauft und die Rheinwest HR, die war immer ein Zeitprojekt. Und in der Pandemie hatten wir einen guten Riecher und haben gesagt, ich glaube, das wird jetzt wachsen. Und dann haben wir auch umfirmiert in eine GmbH und das hat sich als die richtige Entscheidung gezeigt. Und ich glaube, wir haben gute Trends frühzeitig genommen. Das kommt mir so ein bisschen meine Fähigkeit aus der Private Equity Zeit. Schnell verstehen, was gerade machbar ist und das vielleicht auch in so einem wirtschaftlichen Kontext zu lassen. Und ich mag das. Ich mag diese wirtschaftlichen Zyklen als Welle zu reiten. Also wir sind jetzt heute in auch wieder herausfordernden Zeiten, ne? Also Deutschland ist so, ich will jetzt nicht sagen bedeutungslos in der Welt, aber es ist halt nicht mehr das Alte, ne, was wir so hatten, und Made in Germany ist jetzt auch nicht mehr so wirklich toll. Aber es gibt Chancen, also es gibt Chancen, und wir verbinden gerade auch aktuell, wir müssen uns ja auch neu erfinden, immer wieder HR mit Business Strategy, das heißt, wie können wir mit Personalthemen ein Unternehmen lenken oder für die Zukunft aufstellen und auch durch diese Zeiten durchbringen? Das macht unheimlich viel Spaß. Wir sehen den Impact sehr schnell. Die Vorteile für Unternehmen sehen wir sehr, sehr schnell. Und wir hatten in 25 eines unserer besten Jahre. Da bin ich sehr stolz. Und auch 26 sieht jetzt schon richtig, richtig gut aus. Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Wette auf die eigenen Fähigkeiten, ne? dass man vielleicht Trends erkennt und da durchkommt. Ich mag diese Herausforderungen immer wieder mal anzunehmen.
Und was unterscheidet euch denn, also in eurer Firma von klassischen Personalberatungen oder Recruiting-Agenturen?
Ganz viel. Das werden die aber auch sagen, ne? Jeder sagt ja, ich bin anders. Also wir haben so ein paar Grundprinzipien. Erstens, wir verschicken keine Lebensläufe ungefragt. Das macht man ja so. Ne? Also viele verschicken einfach hin und her. Oh, hallo Frau Deckers, ich habe gesehen, Sie suchen jemanden, schauen Sie doch mal. Und das klappt ja dann auch. Irgendeiner sagt, oh toll, ja, was willst du dafür haben? 2000 Euro, mach mal. Ich finde, das ist keine Leistung. Das kann man machen. Ich finde auch dieses klassische Headhunting, dieses ominöse, geheimnisvolle, finde ich auch nicht so schön. Also was soll das denn? Wir reden doch alle von Vertrauen und Transparenz. Natürlich will man jetzt nicht alle Details preisgeben, aber ich muss mich nicht in irgendeiner abgelegenen Hotellobby mit jemandem treffen, nur weil ich an jeder Ecke vermute, dass die Presse dahinter kommt. Ich finde das doof. Also ich stehe für Transparenz. Ich stehe dafür, dass es halt nicht nur die Person als Funktion ist, weil das machen Personalberatungen. Ein Unternehmen braucht eine Funktion, die eine Person ausführen soll, und dann wollen sie diese Position füllen. Das möchte ich gar nicht. Unsere Kunden geben uns einen Auftrag immer exklusiv. Wir arbeiten erfolgsunabhängig, weil wir sehr zuversichtlich oder selbstsicher sind. Wir sind auch nicht teuer im Vergleich zu vielen anderen. Auf der anderen Seite möchten wir auch gar nicht die reine Position immer nur besetzen. Das ist schön, aber ich mag viel mehr auf der Ebene des Unternehmens diesen Einklang zwischen Strategie, Entscheidungsfähigkeit, Zielerreichung mit Personal zu gestalten. Und da gehört sehr viel Designarbeit dazu, da gehört sehr viel Gestaltungsarbeit dazu. Und ich glaube, da kenne ich außer uns keinen, der es macht. Mhm. Und wie gesagt, einfach nur Lebensläufe durch die Gegend schieben, das dürfte.
Ja, du sprichst von Unternehmendesign oder Teamdesign. Was macht eine starke Unternehmenskultur aus? Also worauf würdest du da achten, wenn wir jetzt schon von Design sprechen?
Ganz viele Sachen. Also erstens, die meisten Unternehmenskulturen, genau wie Leitsätze, Missionen und Visionen, hören sich toll an. Da wird so viel Zeit und Geld investiert und für die gute Formulierung.
Ja.
Ja, das ist ja, das muss sich so kreativ anhören. Das muss sich so toll lesen. Das muss melodisch sein. Aber wenn ich das nicht lebe, ist es doof.
Ja.
Na, wenn wir mal an die ganzen Lieder denken, die wir heute aus der Vergangenheit trällern, das sind Lieder, die fühlen wir ja. Nicht umsonst singen wir alle Last Christmas von Wham, nicht weil George Michael tolle Texte da hat. Die Texte verstehen die meisten gar nicht. Aber wir fühlen das Lied. Und ich glaube, eine Kultur musst du auch spüren. Du musst eine Kultur richtig spüren, dass du sagst, ich will ein Teil von dieser Art der Zusammenarbeit sein oder nicht. Und eine Kultur darf einladend sein, muss aber auch ausladend genug sein, damit sich nicht die Falschen in ihr wiederfinden. Mhm. Ja, wenn du auf bestimmte Sachen stehst, bestimmte Werte und bestimmte Arbeit, dann darf es nicht passieren, dass ein Unternehmen seine Kultur so verwässernd darstellt, dass du darauf reinfällst und nach 3 Monaten sagst, oh verdammt, das ist ja gar nicht der richtige Arbeitgeber für mich. Ne, also und alles, was wir sagen, müssten wir leben, und alles, was wir leben, müssen wir auch sagen können. Und ich glaube, mit einer vernünftigen Kultur, die auf Werte, auf Toleranz, aber auch auf klaren Richtlinien basiert, also was wollen wir nicht, was tolerieren wir nicht, dann kann man, glaube ich, ein Team zusammenstellen, was kompromisslos da reinpasst und nicht so Leute, wo man sagt, ja, wir versuchen es mal mit ihm oder mit ihr. Die Kompromisse sind meistens faul.
Mhm. Ja. Und warum werden solche Kompromisse gemacht? Ich meine, in früheren Zeiten gab es ja oder gibt es ja auch noch genug Bewerber. Warum wurden diese Kompromisse gemacht?
Weil die meisten Menschen einfach keine Ahnung haben. Also erstens, das kann man jetzt falsch verstehen oder nicht, aber jedes Unternehmen sieht sich immer ein bisschen besser, als es ist. Keiner geht abends nach Hause und sagt, ach mein Gott, also mein Unternehmen, was ich da aufgebaut habe über 3 Generationen, also auch der letzte Mist, das sagt ja keiner.
Nee.
Das will man sich auch nicht eingestehen. Man weiß aber auch nicht, wie man das Ruder rumreißt. Und einige Sachen sind ja auch nicht salonfähig. Wenn man jetzt mal überlegt, was sich in den letzten 5 Jahren geändert hat, in der Sprache, ja, von Wokeness über links und rechts, ohne jetzt politisch zu sein, dann hat man schon Angst, gewisse Sachen zu sagen. Wir wollen Leistung, aber wollen das nicht aussprechen. Wir wollen Fehlerkultur, aber eigentlich wissen wir, dass Fehler Geld kosten. Also da trauen sich die Menschen nicht klar zu sprechen. Und ich glaube, die wissen es halt auch einfach nicht. Was will ich? Und was will ich nicht? Und es fällt vielen Unternehmen sehr schwer zu sagen, womit hören wir jetzt auf? Man hört halt in Deutschland mit vielen Dingen nicht auf, weil man sagt, da haben wir jetzt schon Geld reingesteckt. Ja, denk an Transformationsprojekte, das kennst du auch, an Change-Projekte. Oft weiß man in der Mitte, hey, das wird nichts. Ja, da will man aber nicht mehr aufhören und den Stop-Loss ziehen. Da sagt man, jetzt sind wir schon ein halbes Jahr dran oder ein Jahr, haben wir schon 500.000 Euro ausgegeben, jetzt ziehen wir das Ding ja auch durch. Nee, da musst du aufhören und dann musst du dir halt Gedanken machen, ehrlicherweise. Und ich glaube, das Unternehmertum in Deutschland ist noch ein bisschen zu überheblich und hat gepaart mit wenig Ahnung, ist das eine sehr, sehr gefährliche Kombination.
Wenn ihr Talente sucht, wie messt ihr dann den Erfolg? Wie lange die bleiben, wie schnell die eingestellt werden? Also
unterschiedlich. Es gibt ja so in Social Media gibt es ja dann immer so dieses Montag Stellenanzeige, Dienstag Gespräch, Mittwoch unterschrieben. Das ist toll, das passiert jedem. Das passiert wirklich jedem Mal. Das ist aber nicht die Garantie. Es kann auch mal Monate dauern, weil einfach jemand krank ist. Der letzte Entscheidungsträger ist 2 Wochen in Asien, weil er da mit einem Kunden zu tun hat, was weiß ich was. Ich messe Erfolg auf vielerlei Dinge und da bin ich stolz drauf. Noch nie ist es vorgekommen, dass einer unserer Kandidaten in der Probezeit gekündigt hat oder gekündigt wurde. Das macht mich schon stolz. Was die Leute danach miteinander machen, das weiß ich natürlich dann irgendwann auch nicht mehr, ne, wie sie miteinander umgehen. Aber das ist so der erste Gradmesser. Zweitens, wir brauchen nie viele Kandidaten, wenn wir eine Personalbesetzung machen, weil wir uns vorher die Arbeit wirklich machen und auch sehr unbequeme Fragen stellen. Also, was ist Erfolg in diesem Unternehmen? Was erwartet ihr von der Position? Was erwartet ihr nicht? Was macht der Stelleninhaber aktuell oder was hat er gemacht, als er noch in dieser Position war, was gar nicht mit der Tätigkeit zu tun hat? Und dann kommen ganz viele Sachen zum Vorschein und daraus kannst du dann arbeiten und kannst dir einen Job formen, der auch zeitgemäß ist. Natürlich kann es mal sein, dass das Gehalt nicht zeitgemäß gestaltet werden kann oder der Wohnort passt nicht oder. Aber ich bin schon stolz darauf, wenn wir für uns und auch für unsere Kunden ressourcenschonend arbeiten, jetzt dem Kunden nicht 15 Mal die Woche in ein Interview reinholen, sondern vielleicht nur 4 Mal und dann ist das Thema erledigt. Persönlich, und das ist kitschig, aber es ist so, freue ich mich schon, wenn beide unabhängig voneinander sagen, hey, Teuger, da habt ihr echt gute Arbeit gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist eine Freundschaft mit denen mittlerweile, mit meinem Arbeitgeber oder mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin. Das ist so wirklich die Kirsche auf der Torte. Das freut mich schon, wenn die Leute so sich dann auch persönlich sehr, sehr mögen.
Du sprichst auch öfter von flexibler Anpassung des Personalbestands. Was heißt das? Ist das Hire and Fire? Oder also wie muss ich mir das vorstellen? Und ist das diese flexible Anpassung, ist das das, was Unternehmen brauchen heute?
Es gibt nicht dieses eine Konzept, was ein Unternehmen braucht. Aber flexible Anpassung heißt nicht Hire and Fire. Aber ich merke, du hast mehr als nur recherchiert. Nein, wenn du 10 Mitarbeiter hast für 10 verschiedene Rollen und die können alle nur das eine, musst du ja auch davon ausgehen, dass dein Unternehmen immer in der Waage ist und alle Fähigkeiten gleichzeitig benötigt werden. Jetzt kann es aber auch sein, dass der nächste Kunde, den du hast, etwas mehr von einer Sache braucht. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst jetzt einfach den Stelleninhaber aktuell überfordern und sagen, jetzt musst du mir alleine mehr machen. Du kannst jemanden neuen einstellen für diesen einen neuen Kunden. Oder, was ich halt immer empfehle, ist, du musst deine Mitarbeiter so gut kennen und zumindest ihre Soft Skills so gut transparent darstellen und auch messen, dass du sagen kannst, wer könnte diesen Job denn noch machen bei mir im Unternehmen? Das heißt, du machst dir eine fluide Teamgemeinschaft auf. Ja, also die Simone kann vielleicht analytisch arbeiten, der Tolga ist vielleicht so ein rationaler Typ. Aber beide können vielleicht kreativ sein. Und im Marketing wird gerade jemand gebraucht. Und die Simone ist vielleicht gerade gar nicht überfordert, ja, oder gar nicht ausgelastet. Dann kann Simone doch im Marketing ein bisschen helfen, weil wir wissen, sie hat diese kreativen Fähigkeiten. Mir geht es darum, nicht die Menschen zu multiplizieren, sondern die Fähigkeiten zu multiplizieren, zu potenzieren. Ist dann totaler Vorteil auch für dich. Dein Job ist dann nie langweilig. Du kannst dich auch woanders einbringen. Und für ein Unternehmen ist es halt immer eine ressourcenschonende Geschichte. Geht ehrlicherweise natürlich nicht bei einem 50.000-Mann-Unternehmen, ginge da auch. Aber dann haben wir Tarife und Betriebsräte und so weiter. Bei einer kleineren ist das immer möglich. Und ich freue mich immer, wenn wir an solchen Konzepten arbeiten dürfen.
Ja, spannend. Also das heißt, eine hohe Agilität, eine hohe Offenheit der Mitarbeitenden ihren Aufgaben gegenüber, ne? Also da zu gucken, also ein bisschen Startup-Mentalität, so schon.
Genau, oder? Ja, also diese Startup-Kultur, die geht ja immer weg. Also in der kulturellen Betrachtung oder der Betrachtung von Unternehmenskulturen gibt es ja immer vier Bausteine. Es ist so Clan-Kultur, Autokratie, Hierarchie und Marktkultur. Und nur die Startup-Kultur, die man am Anfang immer hat, das ist die verschwindet irgendwann. Davon ist dann nie, das ist, irgendwann ist davon nichts mehr übrig. Bei allen anderen ist es was anderes. Aber mit solchen Konzepten kannst du sie immer wieder einhauchen. Ja, und dann ist es auch ein ganz anderes Gefühl. Und das ist halt auch der Lackmustest für ein Unternehmen, wie flexibel sind wir, wie wandlungsfähig sind wir und wie wandlungsfähig sind auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und es gibt auch tolle Beispiele, dass dann Mitarbeiter gesagt haben, nee, ich mach das jetzt nicht. Und der Unternehmer oder in dem Fall sogar eine Unternehmerin sagt, nee, ihr habt euch das immer so gewünscht und jetzt ist die Gelegenheit da. Nee, wollten wir nicht, das sollen die anderen machen. Und dann stellt man sich schon die Frage, okay, beim nächsten Mitarbeiter achte ich aber nicht nur darauf, dass der Forderungen stellt, ich will auch bewiesen haben, dass er selber auch dafür eintritt und dass er das auch selber nachvollzieht und umsetzt. Also alles in allem, solche Sachen funktionieren, wenn wir uns sehr, sehr gut kennenlernen und sehr ehrlich miteinander sind.
Ja, das erfordert dann auch ein hohes Anpacken oder Mitdenken, eine hohe Eigenmotivation, starkes Commitment. Das ist ja das, was man eigentlich in jedem Mitarbeitenden haben möchte, ne? Ja, genau. So, jetzt sprichst du auch, wie auch viele andere Recruiter, viel vom Cultural Fit und dass es innovativ ist. Aber, also, ich sage jetzt mal so, ich habe das schon vor Jahren oder vor Jahrzehnten gehört, dieser Kult, ne? Es soll nicht fachlich, nur fachlich passen, es muss auch ein Cultural Fit sein. Die Person muss zu unserer Firma passen. Inwiefern ist das innovativ? Hat sich da was geändert oder sprechen wir da immer noch über das, was wir früher schon hatten?
Ich glaube, in Summe sprechen wir immer noch über das, was wir hatten. Aber was ich ja eingangs sagte, also viele Menschen haben das Wissen gar nicht. Also Cultural Fit, würde ich jetzt sagen, in den meisten Unternehmen beschränkt sich darauf, mag ich dich oder mag ich dich nicht. So, bist du mir sympathisch? Also die typische Bias. Bist du mir sympathisch? Habe ich das Gefühl, du passt zu mir. So, fertig. Der Cultural Fit ist ja eine strategische Sache. Die Betrachtungsweise ist da innovativ. Niemandem ist geholfen, wenn er immer nur den Culture Fit oder den Culture Add bevorzugt. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist es, zu wissen, in welcher Abteilung brauche ich denn was. Ganz lapidar dargestellt, hast du eine Produktionsfirma, ja, und dein oberstes Ziel in der Produktion ist, dass die Maschine und der Output ausgelastet sind, am Anschlag sind, dann brauchst du kein Ad. Dann brauchst du Leute, die gleich sind, ja, weil die Leistung ist schon sehr hoch. Musst du aber sowas wie Apple machen, ja, oder musst du in einem dynamischen Markt überleben, dann ist der Cultural Ad ist dann viel wichtiger, weil du halt immer neue Gedanken brauchst, immer neue Ideen, Wandlungsfähigkeiten, mal eine kritische Stimme und so weiter. Deshalb sind Vertriebsteams meistens besetzt nach dem Cultural Fit. Wenn der Vertriebsleiter oder die Vertriebsleiterin gut sind, dann wissen sie, was braucht unsere Mannschaft und wo können wir am besten unsere Durchschlagskraft entfalten, dann holen wir uns noch mehr von den Leuten. Aber Marketingabteilungen rekrutieren meistens nach dem Cultural Ad. weil sie sagen, wir brauchen neue Erkenntnisse, wir brauchen neue Blickwinkel. Ja, genau wie Produktentwickler. Produktentwickler, würdest du dich ins Bein schießen, wenn du nach dem Culture Fit arbeiten würdest? Und beide haben aber, und das wird halt vergessen, beide haben auch ein Trade-off. Also immer Culture Fit heißt, irgendwann sind sie alle gleich.
Mhm.
Und immer Culture Add heißt auch, es wird irgendwann unbequem. Das musst du aushalten, weil irgendwann gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, einfach gegen den Strom immer schwimmen, Entscheidungen werden nicht so schnell getroffen. Das muss man auch in Anspruch nehmen und das, damit muss man sich auch auseinandersetzen.
Mhm. Ja, wenn wir jetzt überhaupt mal so auf die Fitness gucken, nicht nur Cultural Fitness der Mitarbeitenden zu den Unternehmen, sondern auch die Unternehmen zu den Mitarbeitenden. Sind deiner Meinung nach die Unternehmen heute fit für jüngere Menschen oder für die Erwartungen der Mitarbeitenden heute? Also mit Flexibilität, Remote, transparente Gehälter, ne? Also alles, was da so gibt, Frauen fördern, Mütter fördern, Quereinsteiger.
Wir haben ungefähr 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland mit einer Mitarbeiteranzahl von 6 bis 9.
Ja.
Und wir haben 24.000 Großkonzerne in Deutschland oder Großunternehmen.
Ja.
Die Großunternehmen können es nicht, weil sie einfach zu groß sind, ja, bieten aber sehr viele Sachen an, ne, wie eine eigene Kita, Teilzeitmodelle und so weiter und so weiter. Also da findest du einiges. Das Problem ist, wenn du jetzt jemanden bist, der gerne in einem kleinen Unternehmen arbeitet, aber der Konzern, also dein Feindbild, hat quasi all das, was du möchtest, dann wird es schwer. Bei den kleinen Unternehmen ist es so, und da muss ich ein bisschen politisch werden, ohne Parteienpolitik, dass wir in Deutschland einfach in den letzten Jahren die Abgaben so erhöht haben, dass ein Unternehmen darauf angewiesen ist, dass wirklich auch ein sehr hohes Maß an Performance und Ergebnis nicht unterschritten wird, damit sich das überhaupt lohnt. Also ein durchschnittliches deutsches Unternehmen mit 6 bis 9 Leuten kann sich das gar nicht leisten. Also sich kann sich gar nicht leisten.
Kann sich diese Flexibilität nicht leisten oder dies, ja. Mhm.
Gar nicht. Also, ne? Und jetzt haben wir auch das Problem noch, diesen Tankgutschein, den gibt es ja. Also wir können darüber diskutieren, ob es in Deutschland einen steuerfreien Benefit für 50 Euro noch zeitgemäß ist. Das ist eine Gesetzesthematik.
Ja, ja.
Und jetzt ist das Deutschlandticket ja auch ein bisschen teurer geworden. Also zahlt kein Arbeitgeber mehr das Deutschlandticket voll, sondern schreibt überall auf seine Seite Zuschuss. Und das ist dann halt doof. Also wenn du mir einen Benefit gibst für 70 Euro, 50 zahlst du mir und 20 zahle ich aus der eigenen Tasche, haben wir beide nicht so das Gefühl, dass wir was Tolles da haben.
Ja, dass das wirklich ein Benefit ist, ne?
Genau. So, und jetzt kommen wir natürlich zu Kita und Teilzeitmodellen und so weiter. Das sind eher so Gesetzgebergeschichten und gesellschaftliche Geschichten. Ich glaube aber schon, um deine Frage zu beantworten, dass Unternehmen schon gewillt sind, das zu machen. Also zumindest fast alle, die ich kenne, und ich saß gestern mit einem, der bundet jetzt zum 6. Mal und wieder von null und sagt, ich will von Anfang an gewisse Sachen für meine Mitarbeiter haben. Wir machen uns jetzt schon, und der hat nur einen Mitarbeiter, wir machen uns jetzt schon Gedanken über Benefits, E-Bike, Autos und so weiter. Aber am Ende des Tages muss man das natürlich im Rahmen der Möglichkeiten machen, die man hat. Und ich glaube, da kollidiert Wunsch und Wirklichkeit miteinander. Aber die überwiegende Anzahl der Arbeitgeber ist, glaube ich, schon offen für solche Sachen.
Und kann es dann finanziell dementsprechend nicht so umsetzen. Gehen wir doch mal in so ein Gedankenmodell. Wir sprechen ja jetzt von Angestellten, von Mitarbeitenden. Was wäre, wenn, vielleicht gibt es ja auch den Trend, wenn deutsche Unternehmen gar nicht so stark mit Angestellten arbeiten würden, sondern mit Freelancern. Wäre das möglich? Wie siehst du das? Also da haben wir dann maximale Freiheit, da haben wir Höchstmaß an Eigenverantwortung auf Seiten der Mitarbeitenden. Vielleicht auch gar nicht mal so sehr die hohen Abgaben auf Seiten der Firmen. Wie siehst du das und wie stehen Firmen dazu? Wollen Firmen unbedingt Angestellte?
Offensichtlich ja, ansonsten gäbe es ja zum Beispiel bei LinkedIn nicht so viele Solopreneure, die ihr Aufträge. Also ich glaube, Firmen wollen Angestellte, Firmen wollen aber auch Freelancer haben. Es kommt, glaube ich, stark darauf an, in welcher Gehaltsklasse und für welche Aufgabe. Ich habe, glaube ich, letzte Woche 5 verschiedene Anfragen oder 6 Anfragen von Videojungs gekriegt, ne? So Katar und Leute, die Videos aufnehmen. Alles junge Leute. offensichtlich haben sie gerade gekündigt oder sind mit dem Studium fertig und haben sich gedacht, ich mache mal nebenher was oder ich mache mich mal selbstständig. Finde ich gut. Ich drehe viele Videos, aber nicht jeden Tag und für eine Vollzeitstelle reicht es nicht. Also werde ich einen von denen engagieren als Freelancer. Meine Devise ist aber auch, wenn du ein Freelancer für mich bist, dann müssen wir aber über ein gewisses Maß an Verbindlichkeit sprechen. So, ich bin verbindlich, wenn du mir sagst, welche Auslastung du von mir brauchst. Ich kann dir sofort sagen, kriegen wir hin oder kriegen wir nicht hin. Aber ich will auch eine gewisse Erreichbarkeit, eine Lieferfähigkeit, Lieferqualität haben. So, wenn wir das vereinheitlichen für uns, dann werden wir tolle Freunde. Wenn nicht, dann müssen wir es uns sagen. Und ich glaube, die Wahrnehmung in der Unternehmerlandschaft ist, Freelancer habe ich ja immer, aber ich kann sie loswerden, wenn ich will. Wir vergessen aber, Freelancer sind darauf angewiesen, dass sie eine bestimmte Auslastung haben. Sie müssen leben, sie müssen Geld verdienen, sie müssen dürfen und werden, müssen Urlaub machen. Und diese Gig-Economy, die ist schon, ich glaube, schon auf dem Vormarsch. Also zumindest, was ich bei TikTok sehe und wenn ich mit jungen Leuten spreche, dass ganz viele sagen, 40 Stunden für den Arbeitgeber finde ich nicht so toll. Aber ich arbeite lieber 30 Stunden für meinen Hauptjob und in meinen anderen 10 Stunden baue ich Webseiten auf. Oder ich mache, keine Ahnung, irgendwas anderes Kreatives für Unternehmen, weil ich dieses Gefühl von Mindestfreiheit mir wahren möchte. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Du wirst mich wahrscheinlich auch fragen, was dagegen spricht. Dagegen spricht eigentlich gar nichts, aber auch aus Unternehmersicht ist, glaube ich, immer die Angst, wenn man da jemanden hat, der richtig gut ist, dass man den dann verlieren könnte. Und man kann ja auch ehrlicherweise den gar nicht so, ich will nicht sagen Druck, aber man kann den gar nicht so verpflichten wie die eigenen Mitarbeiter. Und wenn man es mit dem verscherzt, dann ist so ein Freelancer ja auch schnell weg. Und wenn er gut ist, ja, da gibt es ja auch Gott sei Dank sehr, sehr viele, dann hat er die Diskussion gar nicht nötig und sagt, weißt du was, wir hören jetzt hier auf und dann ist das Thema erledigt und du stehst dann da. Und Freelancer reden ja auch miteinander. Also es ist schwierig, wenn du nicht gute Beziehungen aufbauen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch mit Freelancern nicht erfolgreich sein.
Okay, also es ist eine Beziehungsfrage, ne?
Immer.
Wie engagiert Mitarbeitende sind, ob angestellt oder Freelancer.
Ja, natürlich. Also man kann auch diese Pauschale auch sagen, so Freelancer machen nie die Qualität. Nee, ganz im Gegenteil. Sie machen meistens sogar bessere Qualität, weil du bist ja der Kunde. Also ich hab wirklich sehr, sehr selten einen Freelancer gehabt, der mich enttäuscht hat. Gab's so gut wie nie. Ganz, ganz viele machen mehr, als sie müssen. Und haben auch immer gesagt, ja, Tolga, das machen wir mit. Kein Thema. Natürlich auch aus taktischen Gründen, ne? Und wir haben immer Freelancer, die wir anrufen können und so weiter. Da muss man auch ehrlich sein und fair sein. Da darf man jetzt nicht sagen, ich bin der große Unternehmer und das ist der kleine Freelancer. So ist es nicht. Das wird nicht funktionieren.
Ja, genau. In deiner Arbeit, wo sie oder was für Fehler siehst du häufigsten in Unternehmen, was HR angeht? Und wie könnten diese vermieden werden, ne?
Da können wir eine eigene Folge zu machen. Ja, die gängigsten Fehler sind erstmal, das haben wir auch in der Pandemie, glaube ich, gesehen, da haben ja Unternehmen angefangen, ganz viele junge Menschen einzustellen, weil sie gesagt haben, das Gesicht nach außen, ne, junge Leute ziehen junge Leute an und so weiter. Das ist auch alles richtig. Wir müssen viel mehr Weiterbildung betreiben. Weiterbildung heißt nicht immer nur Seminare und so weiter, wir müssen halt viel mehr miteinander sprechen. Also junge Recruiter, und wir haben selber welche, wenn du die jetzt für einen Senior-Job loslässt, ja, was ganz Komplexes, sowas wie ABAP-Programmierung in der SAP oder Steuerungsanlagenbau oder sowas, ja. Wenn ich da jemanden, der einfach ohne Erfahrung ist, darauf loslasse, dann weiß der Kandidat schon, oh, das wird ein anstrengendes Gespräch, ich muss dem alles erklären und der kann mir gar nicht alles sagen. Dann ist der Bewerber weg. So, da muss man vorher viel mehr Zeit in die Weiterbildung des Onboardings stecken. Das wird immer noch leider falsch gemacht. Zweitens, hakt, das habe ich auch sehr oft gesagt, also HR hat einfach nie Macht in einem Unternehmen. Die Leute trauen sich auch nicht, Macht zu verlangen, weil sie das Wissen nicht haben. Es ist ein Unterschied, ob ich zum Vorstand gehe oder zur Geschäftsführung und sage, lass uns doch mal eine Kampagne machen. Ja, dann sagt er, wofür. Aber wenn ich hingehe und sage, pass auf, unser EBIT war letztes Jahr 800.000 Euro. Und wenn wir mit einem Investment von 5% des EBITs es schaffen, den EBIT um 13% zu erhöhen, weil ich das und das machen möchte, dann hört der dir schon mal zu oder sie. Ja, das passiert schon. Dann merken die Leute auch, okay, da hat sich echt Gedanken gemacht. Aber das, dieses verständnische und betriebswirtschaftlichen Verständnisse, die fehlen da halt an vielen Stellen. Und ich glaube, Leute vertun sich halt auch. Also HR ist halt nicht, ich arbeite gerne mit Menschen. Also HR ist Unternehmensgestaltung und Steuerung mit Menschen. Und das ist halt eine sehr komplexe Sache. Aber wenn man sich die HR-Abteilung anguckt, dann hat man nicht das Gefühl, dass da Leute sitzen, die Komplexität verstehen. Dafür werden mich jetzt auch wieder einige nicht so gerne hören, aber um es deutlich zu sagen, es scheitert an mangelnden Fähigkeiten da.
Ja. Weshalb HR eigentlich eine Schlüsselfunktion da nicht an den Entscheidertischen sitzt im Unternehmen, ja.
Genau. Das ist ja die Diskussion seit Jahren und mittlerweile beteiligen sich da auch ganz viele dran. Es gibt ja die Fraktion, die sagt, also ich bin immer dafür, geh an den Tisch.
Ja.
Du brauchst keine Einladung, aber du darfst nicht, also es gibt ja diese Firmen, die am Jahresende sitzt dann Vertriebsleiter, weiß nicht, Finance, C-Level und so, die sitzen dann alle in der Runde und beschließen, wie das nächste Jahr wird und beklatschen sich gegenseitig. Und ein vernünftiger HR-Mensch wird sagen, ganz kurz, das wird so nicht klappen. Wir haben für das Ziel haben wir die Fähigkeiten nicht, für dieses Ziel haben wir die Leute nicht, weil 4 Leute werden in Rente gehen und da haben wir noch einen Studenten und so weiter. Dann werden die merken, oh verdammt, wir haben uns gar keine Gedanken hier gemacht. Umgekehrt ist aber toll zu sagen, für dieses Ziel ABC, ja, im Vertrieb, das kriegen wir nicht hin, wir brauchen neue Vertriebler oder wir müssen die ausbilden und Marketing muss das und das machen. Und woanders haben wir, weiß nicht, eine Fluktuation aufgrund von Alter oder warum auch immer. Da können wir vielleicht ein paar Azubis einsetzen. Also mitgestalten, dann kommst du an den Tisch, dann wirst du auch eingeladen, aber du musst selber hingehen. Da kommt keiner und packt dich an die Hand. Und wenn man auf solche Sachen wartet, das ist ja ein romantischer Gedanke, da kommt ja kein Prinz oder eine Prinzessin um die Ecke und sagt, bitte nimm Platz. Das passiert ja nicht.
Muss man sich selber die Türen öffnen und Sponsoren suchen, ne?
Genau, es gibt ja diesen Spruch von Robert De Niro und den finde ich halt ganz cool und ich mag das, Kinder machen das. Es gibt ja Kinder, die fragen um Erlaubnis und dann gibt's Kinder, die bitten um Entschuldigung am Ende. Ja, also letzteres finde ich, also wenn man das charmant verpackt, dann kann man immer um Entschuldigung bitten, dass man ja sagen kann, ich wusste es ja nicht, dass ich hier nicht sitzen darf. Aber wenn du vorher an die Tür anklopfst und sagst, darf ich Platz nehmen, sagen die Älteren und die Erwachsenen so, nein, darfst du nicht. Ja, dann bleibst du draußen. Hast du Platz?
Ja. Sehr gut. Sprechen wir doch mal über ein anderes Thema und das ist der Fachkräftemangel. Haben wir Fachkräftemangel, ja oder nein? Ne? Weil, oder haben Unternehmen Fachkräftemangel? Oder haben Unternehmen nur eine schlechte Attraktivität? Ne? So, was ist der Knackpunkt da?
Ich glaube, mittlerweile, vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, nein, haben wir nicht. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, aber der Fachkräftemangel ist bei weitem nicht so groß, wie wir glauben. Es ist jetzt nicht so, dass die Fachkräfte nicht da sind.
Mhm.
Aber sie sind nicht da, wo wir sie gerne hätten. Oder wir sind nicht mit unserem Unternehmen da, wo die Fachkräfte sind.
Mhm.
Zweitens kann man sich auch darüber streiten. Es gibt eine große Lücke zwischen dem, was eine Fachkraft verdienen möchte und das, was ich bereit bin zu bezahlen. Und da muss irgendeiner in Vorleistung gehen oder irgendeiner muss den Frosch schlucken. Und dann gibt es auch noch so Sachen wie, man will immer die fertige Fachkraft haben, die sofort funktioniert. Und das funktioniert halt leider nicht. Ne? Wenn wir uns eine Maschine kaufen für 1 Million Euro, dann kalkulieren wir, dass sich diese Maschine in 5 Jahren rentieren wird. Nur bei Menschen machen wir das nicht. Bei Menschen wollen wir, dass sie sofort den Return bringt. Wir wollen nicht investieren, wir wollen nicht weiterbilden, wir wollen nicht pflegen, nicht warten, gar nichts. Sie soll funktionieren. Und dann wird's nichts. Ich hatte irgendwann mal gesagt, also wenn du einen niegelnagelneuen Porsche für 20.000 Euro kaufen willst, den wirst du halt nicht finden. Aber wenn dein Ziel nur ist, motorisiert von A nach B zu kommen, dann brauchst du vielleicht auch gar keinen Porsche. Dann reicht's auch ein Motorroller, der 25 km/h fährt. Also, wenn man sich das mal in dem Kontext betrachtet, würde ich sagen, ja, es gibt sicherlich hier und da der Fachkräftemangel in der Kita, in der Pflege. Aber der ist auch selbst gemacht an den allermeisten Stellen, wenn ich nicht gut bezahle, schlechte Arbeitsbedingungen habe, eine Überlastung forciere, die unnötig ist, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass der da ist. Das werden auch keine anderen Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, kompensieren auf Dauer. Das wird nicht funktionieren.
Ja gut, wenn wir in die Zukunft gucken, dann haben wir ja Millionen von Menschen, die uns in 10 Jahren fehlen werden. Wie siehst du denn das? Siehst du, dass dann vielleicht KI ganz viel übernehmen kann? Also ich meine, die Leute werden ja gehen. Also die Zahlen sind eklatant. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, spätestens in 10 Jahren, dann haben wir Zahlen, die einem zu denken geben.
Wir werden ja, glaube ich, also gibt es ja 1000 Rechnungen, ne? Aber es sind ja immer eine nicht so niedrige einstellige Millionenanzahl von arbeitsfähigen Menschen, die uns verlassen werden, also zumindest das Arbeitsleben verlassen werden, das stimmt schon. Hinzu kommt, dass ein immer größer werdender, noch kleiner, aber immer größer werdender Anteil von Menschen das Land verlässt. Das ist auch paradox, also wir sind ein Einwanderungsland, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, wir sind ein Auswanderungsland geworden. Aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Dann kommt hinzu, und das wird halt am meisten unterschätzt, die Jobs, die wir heute in 2025, 2026 mit den heutigen Fähigkeiten machen, die können wir in 5 bis 10 Jahren nicht mehr mit den heutigen Fähigkeiten machen. Und die allermeisten Jobs, die es in 2035 geben wird, die gibt es heute noch gar nicht. So, und das ist halt ein sehr explosiver Cocktail. Ja, da kommt einiges zusammen. Die KI ist leider nicht die Rettung, auch wenn Agenturen das dir versprechen. KI-Modelle werden toll, aber das hier, was wir beide machen, macht keine KI. Denn Upsell, weil wir seit 3 Jahren eine Geschäftsbeziehung haben und du mir vertraust und mich direkt anrufst beim nächsten Problem, den macht eine KI nicht. Die KI macht aber das, was halt total gefährlich für Deutschland ist und für was wir aber eigentlich immer schon gut waren, ist, die KI nimmt die komplette Ausbildung weg. Das heißt, Unternehmen experimentieren ja gerade ganz viel mit dem Stopp von Juniors, die sie einstellen, weil KIs das machen. Das funktioniert ja auch rein technisch ganz gut an vielen Stellen. Aber in ein paar Jahren werden wir niemanden mehr haben, der Basics kann, der die Grundlagen kann. Und wenn wir dann nur noch Häuptlinge haben, die wirklich nur noch auf einer bestimmten Flughöhe agieren können, aber in der nächsten Krise nicht mehr wissen, wie die Basisgrundlagen waren, dann haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Also ich glaube, da tun wir beide uns nicht viel. Also schau dich mal um, wie viele Leute kennst du, die sich dreckig machen können, also wirklich anpacken im klassischen Sinne und das Basiswissen in vielen Sachen haben. Das wird immer weniger. Und das ist, glaube ich, eine Sache, muss die Politik definitiv etwas machen. Das werden wir Unternehmer auch nicht retten.
Und da denkst du an kontrollierte Emigration, oder?
Also Migration ist immer schon das Thema gewesen. Ich glaube nicht daran, dass es funktioniert, weil wir halt nicht das Land sind. Wir sind kein einladendes Land hier. Das ist Fakt. Dieses Märchen, ich kann das sagen und da darf sich auch jeder getriggert fühlen. Ich bin ja türkischer Abstammung, meine Eltern sind Türken. Ich bin typisches Gastarbeiterkind, was hier geboren wurde. Und meine Kinder sind hier geboren. Meine Kinder haben vor x Jahren, die sind jetzt 15 und 12, die wussten lange nicht, dass sie Ausländer sind. Also sind sie ja nicht, ne? Rein nach Definition sind sie es nicht. Aber jetzt beginnt das so, ne, in diesem Teenageralter, dass man darüber spricht. Und meine Tochter war entsetzt, sagt, Papa, sind wir Ausländer? Ich sage, ja, natürlich sind wir das. Sagt sie, warum? Ich sage, eigentlich bist du es nicht, aber in der Wahrnehmung bist du es halt, ne? Und wir sind kein einladendes Volk. Da können unsere Politiker aus allen Parteien nach Brasilien, nach Indien und Deutschkurse machen. Karl-Heinz Mayer in seiner Karl-Heinz Mayer GmbH oder ne, die Gertrude Müller im Schwabenländle. Wenn die sagt, mir kommt keiner von denen in die Firma, dann kommt keiner in die Firma. Und wenn die sagt, wir wollen hier super Deutsch haben, ja, dann kannst du Kurse anbieten, wie du willst. Das hätten wir vor 50, 60 Jahren machen müssen. Das wird nicht klappen. Mhm. Ich sehe es, wir haben letztes Jahr über 2000 Bewerber aus dem Ausland gehabt, die wir nicht vermitteln konnten. Die waren top ausgebildet, ITler. Ingenieure, Elektrotechniker, also es gibt eine Handvoll Elektrotechniker jedes Jahr in Deutschland, die auf dem Markt sind. Ja, dann natürlich sagt der eine, was soll ich mit einem Syrer, der kein Deutsch kann? Ich verstehe das, aber du hast auch 50 Jahre in deiner Firmengeschichte Zeit gehabt, um ein bisschen Englisch zu lernen. Das muss man leider auch den Leuten vorwerfen. Also Migration wäre ein Schlüssel, um das abzufedern. Ich glaube, mit den politischen Strömungen, die wir gerade haben, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt gerade, glaube ich nicht, dass das unsere Rettung sein wird. Ja. Leider.
Ja, schade, ne? Weil mit Blick auf die Geschichte von Amerika, da sehen wir, dass gerade der Schmelztiegel der Kulturen die Großmacht hervorgebracht hat. Also je diverser ein Land ist, desto besser eigentlich für die wirtschaftliche Kraft. Ja,
ja, und was ist passiert? Jetzt aktuell kippt es, ja, jetzt werden Menschen auch da verfolgt. Ja, also dieses brauchen wir gar nicht das Fass aufmachen, aber am Ende des Tages, es gibt so eine Toleranzgrenze, wie viel Vielfalt wir vertragen und wie viel nicht. Leider gibt es da kein Signal, was sagt, oder eine Ampel, die sagt, oh, das wird kritisch. Vor ein paar Jahren hat sich jeder hier als, was weiß ich was, identifiziert. Ne? Du durftest ja niemandem Fleisch anbieten, der sagt, du musst mich aber mal fragen, vielleicht bin ich Veganer oder sowas. Ja, und zack, 3-4 Jahre später reden wir über konservative Tradition und gewisse Sachen, wo ich sage, wow, das hat sich aber ganz schnell verändert jetzt hier aktuell. Und dazwischen müssen Menschen noch ihre Karriere finden, ihre Familie gründen und erwachsen werden. Also die werden es schwerer haben, die Jüngeren, als ich auf jeden Fall.
Mhm. Gut, kommen wir zum HR-Thema zurück. Da gibt es Active Sourcing. Mhm. Ist ja ein recht neuer Begriff. Wie stehst du dazu? Ist das eine Sache, die klappt? Also ich sag mal, Leute im Background haben und bei Bedarf ansprechen. Ich meine, wie gut klappt das überhaupt? Also wie wechselwillig bleiben die ganze Zeit?
Active Sourcing, also ist gar nicht so. Also man entdeckt es immer wieder für sich. Ich fand es immer schon ganz gut. Es funktioniert auch super. Es funktioniert halt, wenn du ehrlich bist. Ne? Also wenn du jetzt einfach, ich finde das immer so witzig, wenn Unternehmen sagen, wir haben einen Kandidatenpool von 5000 Kandidaten. Nee, den hast du nicht. Du hast 5000 Karteileichen. Ja, und das war's. Du musst schon eine Beziehung aufbauen. Also das, ich meine, bei LinkedIn sieht man das ja. Wir haben nie ein Bewerberproblem gehabt, ganz im Gegenteil. Schon sehr viele. Und wenn ich es mit meinem eigenen Account mache, wenn ich Leute anschreibe und sage, hey, ich habe einen Job für dich, dann habe ich schon oft erlebt, dass dann die Antwort zurückkam, ja, wenn du mir das empfiehlst, dann muss das ein toller Job sein. Dann glaube ich ja schon, dass wir zueinander passen. Also das ist ein bisschen auch, ne, dieses, wenn der das sagt, dann muss das ja passen. Aber es tut niemandem weh. Das geht in beide Richtungen. Also Kandidaten machen es auch. Das finde ich total toll, wenn junge Leute oder generell Menschen Geschäftsführungsorgane anschreiben und sagen, hey, ich kann das, das und das. Und würd mal mit dir sprechen wollen über dein Unternehmen, ob ich da arbeiten kann. Dann sagen einige, ja klar, lass mal reden. Umgekehrt auch. Also Leute ansprechen und zu sagen, wo stehst du gerade? Und magst du das mal vielleicht überlegen? Wir suchen gerade jemanden mit deinen Fähigkeiten. Das ist ja auch ein bisschen schmeichelhaft. Und das Thema Geld ist halt immer sehr, sehr präsent mittlerweile natürlich, dass die Leute relativ früh fragen, so, wenn ich wechseln würde, was würde ich verdienen? Und dann entscheiden sie anhand der Zahl, ob sie überhaupt mit ihr reden. Mhm. Aber prinzipiell, ich finde Active Sourcing sehr legitim, aber du brauchst halt Beziehungsarbeit. Und du musst ehrlich sein.
Mhm. Also ist auch ein Zeitproblem dann, ne? Oder?
Ja. Genau, also funktioniert jetzt nicht so, also keiner wartet da auf deine Nachricht. Ne? Das passiert halt nicht, dass du halt eine Person anschreibst. Du musst schon hinsetzen, recherchieren, Profile durchgehen und dann sagen, okay, das ist der Kreis an Leuten, die schreibe ich jetzt an, die lade ich ein. Ich mache es meistens mit einer Denkaufgabe. Also im Bereich Data oder IT nehme ich ein Problem, was dieser Mensch kennen muss und sage, würdest du es lieber mit A oder mit B lösen? Ne? Damit er halt sofort weiß, ich verstehe sein Thema ein bisschen, wenn er mich nicht kennt. Und dann geht man drauf ein und passiert aber auch, dass die Leute sagen, hey, finde ich ganz cool, aber ich bin überhaupt nicht wechselwillig. Aber netter Versuch. Das passiert natürlich auch. Das ist auch schön, dass es das gibt, dass die Leute zufrieden sind bei ihrem Arbeitgeber.
Mhm. Recruiting oder Einstellung hat ja auch so ein, sag mal, manchmal so ein Kloß im Hals oder irgendwie so ein Schlag in der Magengrube, weil es lange dauert, man hört nichts von den Leuten. Warum ist Recruiting, warum dauert das so lange und warum ist das so teuer? Und wie siehst du diese KI-gesteuerten Applicant Tracking Systems? Was läuft da schief?
Gar nicht so viel. Also, das sind ja drei Themen jetzt. Also,
teuer
würde ich jetzt nicht sagen. Also, wenn du jetzt internes Recruiting und externes Recruiting nimmst, ist es gar nicht so teuer. Also, wenn du die saubere Rechnung machst und sagst, was kostet dich die unbesetzte Stelle? Das ist viel teurer. Wir haben durchschnittlich in Deutschland, das ist von Statista rausgekommen, eine durchschnittliche Vakanzzeit, also von Tag, wo die Stelle unbesetzt ist, bis sie wieder neu besetzt wird, mittlerweile von über 170 Tagen. Also 6 Monate.
Wow.
So, mit Wochenende, ne? Also ohne Wochenende sind wir bei fast einem Jahr. Und das ist halt teuer. Also wenn dir ein Vertriebler 6 Monate lang fehlt, dann kannst du dir überlegen, ob du einen Headhunter bezahlst oder die Stelle umbesetzt wirst. Bei einem einfachen, ungelernten Mitarbeiter ist es vielleicht gar nicht so die Rechnung. Dann kommt, hast du gesagt,
warum ist es so
langsam?
Ja, genau, ne? Zu langsam, ja.
Also beides zusammen, wenn man es intern macht, ist die Abteilung entweder überlastet und oder hat nicht das Wissen dazu und irgendwann muss einer eine Entscheidung treffen. Das ist mein größtes Problem, die mangelnde Entscheidungsfähigkeit eines Unternehmens. Na, du kennst ja das Phänomen, 5 tolle Kandidaten und man will aus Prinzip einen 6. nochmal hören, der könnte ja besser sein. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Aber der Prozess dauert nie lange. Wenn du vorher weißt, wen du willst, das sind 3 Fragen. Erstens ist die Frage, wen suche ich?
Mhm.
Ganz klar. Zweitens, was erwarte ich von dieser Person und ist meine Erwartung mit den Möglichkeiten erfüllbar, die ich gerade biete? Wenn ich dir sage, ich erwarte von der Simona 100 Kunden, dann musst du mich fragen, ja, ist das überhaupt möglich? Hast du die Leads? Wenn ich 30 Leads gebe und ich mache kein Marketing, dann kann ich keine 100 Kunden erwarten. Und drittens müssen wir irgendwann mal herausfinden, unter welchen Voraussetzungen wir zueinander passen. Vielleicht finden wir uns auch toll, aber deine Lebenssituation passt gerade nicht und dann kommen wir nicht zusammen. Also teuer ist es nicht. Wir können schneller sein, wenn wir von vornherein ehrlich sind und uns mit dem Job beschäftigen. Und ja, dieses Thema ATS. Also ein Applicant Tracking System, eine Software, die scannt, ob bestimmte Keywords in den Lebensläufen drin sind oder nicht, weil es halt kein Mensch machen will, macht in vielen Unternehmen Sinn, aus Zeit- und Ressourcengründen. Diese Dinger kann man aber auch einstellen. Das bedarf aber immer der Tatsache, man unterstellt immer, dass jeder eine tolle Bewerbung schreiben kann und dass Menschen, die keine gute Bewerbung schreiben, automatisch nicht geeignet sind. Und das stimmt ja nicht.
Ja.
Wenn du sehr viel Glück in deiner Karriere hattest und dich nie mit einer Bewerbung auseinandersetzen müsstest, dann wird die Welt heute nie erfahren, was für eine tolle Frau du bist und wie wertvoll du für ein Unternehmen sein kannst, weil du es nicht gelernt hast. Darf man dich dafür bestrafen? Nein, darf man nicht. Aber wenn ich mit einem ATS arbeite und mich 100% darauf verlasse, dann muss ich aber einen Weg finden, wie ein ATS dich nicht ausschließt, weil du nicht gerade weißt, wie man eine Bewerbung schreibt. Das passiert leider täglich. Also die besten Leute, und da zähle ich auch die Vorstände dieser Welt dazu, die haben keine Ahnung, wie man einen Lebenslauf schreibt. Aber das ATS bewertet leider nicht der Menschen, bewertet erstmal nur einen Text. Und öfter mal ATS abschalten, einfach mal ab und zu auch fürs eigene Training, ja, ab und zu in die Bewerbung reingehen und dann auch wirklich schnell die Entscheidung treffen, wie viele Leute laden wir ein, wann, durchtakten und dann ist gut. Ich kann nicht eine dringende Position mit einem nachgelagerten Terminplaner behandeln, weil dann dauert es Monate und Jahre und das sind so Sachen, die Bewerber gerade frustrieren. Und habe ich bei TikTok vorgestern noch geschickt gekriegt, Kandidat schickt Bewerbung ab, kriegt eine Antwort, hey, die Bewerbung passt super, wir sind echt gespannt, wir würden dich kennenlernen. Kandidat geht zum Bewerbungsgespräch und das heißt, dann du passt nicht. Ja, dann darf ich solchen Leuten erklären, was da schiefgelaufen ist. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich.
Mhm. Was ist da schiefgelaufen in dem Fall?
In dem Fall ist schiefgelaufen, dass der Bewerber, also Recruiterin, fand den wirklich ganz gut und findet auch, dass der passt. Dem Hiring Manager, also dem Teamleiter, der dann quasi der spätere Vorgesetzte dieser Person, hat einfach eine Bias gehabt. Ja, sagte, weiß nicht, fand die Schuhe nicht so toll oder sowas.
Ach Gott, ja.
Ja, das okay. passiert leider auch jeden Tag oder die Frisur war nicht so toll. Und so.
Ja, okay, also wirklich Bias dann, ne? Also Vorurteile. Hm? Okay, Teuger, kommen wir zur letzten Frage. Was braucht die Arbeitswelt von morgen?
Wir brauchen ganz, ganz viel, was wir nicht sofort haben können. Wir brauchen sehr viel Mut, sehr viel Eingeständnis über das, was wir können, was wir nicht können. Ich glaube, Mut ist das Erste und zweitens auch Zuversicht. Also ohne Hoffnung ist das ganze Leben nicht lebenswert. Es wird besser, aber wir müssen halt auch anfangen, selber daran zu glauben. Ich glaube, wir waren lange, lange sehr verwöhnt und jetzt müssen wir mal so ein bisschen uns anstrengen alle. Und neue Lösungen und neue Zeiten brauchen auch neue Wege. Und wir haben eine Sache entwickelt und das kann auch jedes Unternehmen. Wir haben das Gefühl, Arbeit verdichtet sich, Entscheidungen brauchen länger und niemand will am Ende irgendwie was tun. Und ich finde, wir müssen so ein bisschen messbarer machen, was wir nicht können. Nicht darüber reden, wie toll wir sind, sondern was wir nicht können und das auch konsequent dann nicht mehr machen und uns wirklich darauf konzentrieren, was wir gut können. Und ich glaube, danach wird es schon mal wieder ganz gut, weil wenn ich heute die Menschen frage, dann sagen alle, haben alle das Gefühl, dass das Land bleibt stehen. Das ist es ja nicht. Wir haben noch ein großartiges Land mit toller Bildung, leider viel zu hohen Steuern, aber prinzipiell haben wir hier ein tolles Leben, wenn die Sonne auch noch scheint. Und ich glaube, wir müssen das auch alles mal in die Waagschale werfen und auch mal ein paar Risiken eingehen und dann an uns glauben. Und dann wird es auch, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja. Teuger, vielen Dank für deine Antworten, für deine Zeit, für deine Expertise. Wirklich sehr, sehr schöne Einblicke zum absolut wichtigen Thema. Menschen in Unternehmen, Menschen in der Arbeitswelt, Menschen im Leben. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
Ich danke dir für die Einladung. Tolle Fragen. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde das immer schön, wenn sich die Gastgeber dann auch wirklich intensiv beschäftigen. Und das hast du offensichtlich mehr als einmal gemacht. Fand ich ganz gut und hoffe, deine Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer können etwas mitnehmen. Würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen kann.
Ja, danke schön, Teuger.
Vielen Dank. Ciao.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.